Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Brigitte, du schreibst ja für die Republik regelmäßig über Gerichtsfälle. Wie lange schaffst du einmal an so einem Text?
Oh, das ist unglaublich unterschiedlich. Das kann mehrere Tage lang sein, nur schon der Schreibprozess. Und manchmal ist mir so klar, in welche Richtung das es geht und was ich will sagen, dann kann ich sie 2 Stunden abschreiben.
Also der Range 2 Stunden bis zu
mehreren Tagen. Das ist mehrere Tage, ja.
Okay, 2 Stunden, das ist genau gleich lang, wie die ganze Gerichtsverhandlung in unserem heutigen Fall gedauert hat. Das war recht eine kurze Sache. Über das reden wir gerade. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jolimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Brigitte, wir besprechen heute einen ganz kurzen Gerichtsfall. Nur etwa 2 Stunden hat die Verhandlung gedauert. Und zwar gar mit 2 Beschuldigten. Was wird denn 2 vorgeworfen?
Das Thema von diesem Prozess war gewerbsmässiger Betrug.
Was ist das, gewerbsmäßiger Betrug?
Gut, was Betrug ist, das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen. Ich hau dich übers Ohr, meistens weil ich Geld will von dir, wo ich nicht zu gut habe. Ich tue dich irgendwie austricksen und in die Irre führen und eine Arglistung dazu bringen, dass du mir Geld gibst. Sage ich jetzt als Beispiel.
Das ist Betrug.
Das ist Betrug. Und beim gewerbsmäßigen Betrug, das ist eigentlich noch, das steckt noch viel mehr kriminelle Energie dahinter, weil das sind dann Menschen, die haben das zu ihrem Beruf gemacht. Darum der Begriff gewerbsmäßig. Also jemand, wo das Betrügen zum Beruf gemacht hat, von dem lebt, nur davon lebt oder in einem grossen Ausmaß davon lebt, der begeht einen gewerbsmässigen Betrug. Und das wird sehr streng bestraft. Also wenn man verwünscht wird als gewerbsmäßige Betrügerin, dann riskiert man eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren.
Also es sind Leute, die haben das zum Beruf gemacht, sind professionelle Betrüger oder professionelle Betrügerinnen. Und das wird dann 2 Personen vorgeworfen, die vor Gericht stehen. Was weisst du sonst noch über die?
Es sind 2 Frauen. Sie sind damals, als ich sie im Gerichtssaal das erste Mal gesehen habe, das war am Bezirksgericht Bülach, sind sie 30 und 33 Jahre alt gewesen. 2 so ganz normale, jung wirkende, fast schon ein bisschen teenagerhaft wirkende junge Frauen, so sympathisch, also wo man denkt hat, ja, mit denen würde man gerne mal einen Kaffee trinken und mit ihnen darüber reden, wer sie sind, woher sie kommen. Sie kommen aus Rumänien, sie haben beide rumänische Staatsangehörigkeit und sie sind nur in die Schweiz gekommen, um ja, kriminelle Taten zu begehen.
Also sie leben eigentlich nicht in der Schweiz?
Nein, sie haben keinen Aufenthaltsstatus in der Schweiz, keine feste Wohnadresse gehabt in der Schweiz. Sie sind wirklich dahin gekommen, um auf eine illegale Art und Weise Geld zu verdienen.
Das haben Sie in der ganzen Schweiz gemacht? Weißt du das?
Sie haben, also es war nicht Thema gewesen. Sie haben dann eben leider ein derart hilfloses und für sie aus ihrer Sicht auch lohnendes Opfer gefunden, dass sie sich eigentlich auf das konzentriert haben. Aber ich kann mich jetzt noch erinnern, dass so bei der älteren Frau ist noch in einem kleinen Nebendelikt davon gewesen, dass sie auch noch eine andere Frau bestohlen hat. Und man hat, also generell ist auch vom Staatsanwalt ist immer die Rede davon gewesen, dass sie Teil gewesen sind von einer grossen Familie, wo in der reichen Schweiz durch Betrügereien und Diebstähle eigentlich ihr Leben verdient haben.
Also sie sind gar nicht allein in die Schweiz gekommen, sondern das war ein Familienbusiness gewesen.
Ja, es ist eine Grossfamilie. In der Anklageschrift steht ein bisschen problematischer Begriff von einer Roma-Sippe. Ich tue mich immer ein bisschen scheuen, das zu verwenden. Es ist nicht bestritten worden von diesen beiden Frauen, dass sie Teil von einer Grossfamilie sind und auch, dass sie das Geld verdienen wirklich für die ganze Familie betrieben haben. Also das, was sie eingenommen haben durch ihre Betrügereien, ist der ganzen Familie zu gut gekommen. Ihren Ehemännern, ihren Kindern, den Grosseltern, den Neffen und Nichten. Das haben sie von Anfang an gesagt. Und es sind andere Familienmitglieder zum Teil, die auch nachkommen, auch in die Schweiz kommen. Und zwar genau zu dem einen Opfer, wo wir später noch darüber reden werden. Wie sie haben gemerkt, das lohnt sich derart, sich an die Person zu heften, dass auch noch andere Familienmitglieder haben wollen, davon profitieren.
Von wie vielen Leuten reden wir da? Sind das 6? Sind das 10?
Nein, die Anklageschrift ist eben von einer Grossfamilie, die mindestens 20 Personen umfasst, dreht gsi.
Okay. Aber jetzt vor Gericht gestanden sind 2 Mitglieder aus dieser Familie. 2 um die 30-jährige Frauen. Haben die selber denn auch Familie gehabt? Weisst du das?
Sie haben von Kindern geredet. Ja, sie haben gesagt, dass sie Kinder haben. Und sie haben auch immer wieder betont, dass sie wirklich finanziell in einer sehr schwierigen Lage sind. Ich weiss, eine Frau hat ganz klar gesagt, ich habe keinen Job gehabt, ich habe nur vom Kindergeld gelebt. Und das hat einfach nicht gelangt.
Aber die sind in Rumänien geblieben? Wahrscheinlich.
Kinder sind auf jeden Fall in Rumänien geblieben. Und das hat man natürlich, ich meine, das Strafverfahren hat Grenzen. Das hat jetzt der Staatsanwalt nicht geschafft, da noch die ganze Familiengeschichte aufzuarbeiten oder genau herauszufinden, wer ist jetzt wann, warum, wie, wohin in die Schweiz gekommen. Der Staatsanwalt hat sich auf die 2 Frauen fokussiert, was die 2 Frauen gemacht haben.
Du hast ein Opfer erwähnt. Wegen diesem Vorfall stehen sie jetzt auch vor Gericht mit dem. Wer ist das?
Das Opfer war ein hochbetagter Mann. Der ist damals, wo die 2 jungen rumänischen Frauen ihn kennengelernt haben, ist er 94 Jahre alt gewesen. Es war ein alleinstehender, älterer Herr gewesen, das war Thema gewesen, am Strafprozess vermutlich eher ein einsames Leben geführt hat.
Und der wohnt in der Stadt, auf dem Land?
Er wohnt im Bezirk Bülach, also in einer ländlichen Region. Und man hat von ihm nicht so viel gehört. Er ist natürlich auch nicht auftreten vor Gericht. Also das hat ja dann die Staatsanwaltschaft übernommen, die Sache aufzuklären und die Rolle vom Kläger zu übernehmen. Was am Rand erwähnt wurde, ist, und das hat mir recht zu denken gegeben, dass der alte Mann, obwohl er wirklich ausgenommen wurde, ist wie eine Weihnachtsgans, habe ich geschrieben im Text, der alte Mann hat bis am Schluss nicht eingesehen, dass er das Opfer von Betrügerinnen geworden ist. Das hat sein Auffassungsvermögen überstiegen.
Wie ist er denn auf die beiden Rumäninnen gekommen? Wie haben die sich kennengelernt?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ich habe das mit dem Staatsanwalt auch noch besprochen, so in Verhandlungspausen, sind die beiden Frauen einfach von Tür zu Tür gezogen, haben überall gelüttet und haben geschaut, macht ihnen jemand auf und haben dann herzzerreissende Geschichte erzählt, warum sie in einer Notlage sind und dass sie dringend Geld brauchen. Und bei dem einsamen 94-jährigen Herr sind sie auf offene Ohren gestoßen. Er war bereit, sich die Geschichte anzuhören und hat die beiden Frauen zu sich hineingelassen in sein Haus.
Und das sind dann Lügengeschichten, die sie erzählt haben. Weißt du, was sie ihm gesagt haben?
Ja, es sind immer andere Geschichten rausgekommen. Die ganze Sache hat anderthalb Jahre gedauert. Und sie haben auf dem Anfang, finanzielle Nöte geltend gemacht. Sie haben erzählt, dass ihre Kinder krank sind, dass Familienmitglieder dringend operiert werden müssen, dass es um ein Haus geht in Rumänien, wo das Dach kaputt ist, wo dringend muss repariert werden. Es sind immer wieder neue Geschichten gekommen. Und die Frage war dann, ist das alles von Anfang an erstunken und erlogen gewesen? Und die Frauen haben eigentlich zugegeben, dass der grösste Teil gelogen war. Aber sie haben dann doch, es ist ihnen wichtig zu sagen, aber schon nicht alles. Ja. Also sie haben gesagt, uns ist es nicht gut gegangen. Wir sind in einer finanziellen Not gewesen. Aber ja, so im Detail, was wir unserem Opfer aufgetischt haben, das hat nicht gestimmt. Das haben wir erfunden.
Sie wollten einfach das Geld von dem Mann. Und er hat es ihnen gegeben?
Sie haben so viel Geld wie nur möglich von dem Mann erhalten. Und man muss leider sagen, dass ihnen das in einem erschreckenden Mass gelungen ist.
Ja, um wie viel Geld geht es da?
Also wo's die ganze Sache endlich und eigentlich durch einen Zufall aufgeflogen ist. Also sie haben anderthalb Jahre lang haben sie den Mann ausgenommen, den 94-Jährigen. Und wo das dann ein Ende genommen hat, hat die Staatsanwaltschaft können 150'000 Franken nachweisen, dass sie ihn, den hochbetagten Mann, um 150'000 Franken erleichtert haben. Das ist genau die Hälfte von seinem damaligen Ersparnis. Und der Staatsanwalt hat mir gegenüber gesagt, schauen Sie, das können wir nachweisen. Aber wir können nicht ausschliessen, dass es noch um viel mehr Geld geht.
Also mindestens jede 2 Franken, die der Mann in seinem 94-jährigen Leben angesammelt hat, hat er ihnen abgegeben.
Ist,
und wahrscheinlich, oder nein, vielleicht noch mehr.
Ja, das von dem muss man ausgehen, ja. Ist in die Grossfamilie geflossen.
Krass. Wie ist denn das Ganze aufgeflogen? Du hast doch gesagt, es war ein Zufall im Spiel.
Genau, das war eigentlich kein Thema am Gericht. Und ich wollte das unbedingt wissen und habe den Staatsanwalt gefragt, wie hat man dem können ein Ende bereiten, dem Treiben. Und er hat mir gesagt, dass der Mann, der ist offenbar noch Auto gefahren, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Und der hat eines Tages den Eindruck gehabt, dass Geld aus seinem Auto verschwunden ist. Und zwar auch der doch erstaunlich hohe Betrag von 10'000 Franken. Man kann nur vermuten, was er mit diesen 10'000 Franken machen wollte. Vermutlich hätte er die auch den beiden Betrügerinnen übergeben. Auf jeden Fall hat er gefunden, ich habe doch mal 10'000 Franken im Auto, die sind plötzlich weg. Und der Verlust oder der vermutete Diebstahl hat er dann der Polizei gemeldet. Und dann kann man sagen, ist das grosse Glück passiert, dass er an eine Polizistin geraten ist, die hellhörig geworden ist. Wo vermutlich wie ich auch denkt hat, was, wieso fährt der Herr mit 10'000 Franken im Auto um? Wieso sind die plötzlich verschwunden? Und die hat angefangen mit ihm reden. Die ist ins Gespräch gekommen mit dem Mann. Und ist dann dieser ganzen Betrügermasche auf die Schliche gekommen.
Das heisst, es ist dann rausgekommen, dass es eigentlich um viel, viel mehr Geld geht als die 10'000 Franken. Und der Mann hat dann Anzeige gemacht gegen die beiden Frauen.
Ich bin nicht einmal sicher, ob er Anzeige erstattet hat. Ich gehe schwer davon aus, dass es die Polizistin war, die gemerkt hat, dass da eine grosse Betrügerei im Gang ist rund um den Mann. Was ich gehört habe, ist, dass der Mann bis am Schluss nicht einsehen wollte, dass er Opfer von 2 Betrügerinnen geworden ist. Er hat die Frauen richtig ins Herz geschlossen. Er hat sich gefreut, wenn die bei ihm an der Tür gelitten haben, wenn die mit ihm in der Stube gesessen sind, wenn die Zeit verbracht haben mit ihm. Er hat wirklich eine Beziehung aufgebaut zu diesen beiden jungen Frauen. Ich habe am Anfang geschildert, es waren sympathische junge Frauen gewesen. Und er hat gerne mit ihnen geredet, er hat sie gerne reingelassen ins Haus. Und er ist aber davon ausgegangen, dass die Zuneigung gegenseitig ist. Und da hat er sich ganz offensichtlich getäuscht.
Aus ihrer Sicht war es keine echte Beziehung gewesen, sondern sie wollten einfach das Geld.
Aus ihrer Sicht war es eine Geldquelle gewesen.
Ja. Brigitte, gehen wir wieder zurück ins Gericht. Was ist dort passiert? Wieso war die Verhandlung so schnell dann wieder vorbei gewesen?
Ja, das war ein Prozess gewesen, im sogenannten abgekürzten Verfahren. Und das heisst eben, dass die beiden Frauen, wo sie verwünscht worden sind, dass sie ein vollumfängliches Geständnis abgelegt haben.
Sie haben alles zugegeben.
Sie haben alles zugegeben. Und dann können sie, das heisst, ihre Verteidigungen macht dann mit dem Staatsanwalt ab, was die angemessene Bestrafung ist. Das ist dann alles schon ausgehandelt. Und das wird dem Gericht vorgelegt. Und dort, wo ich im Saal gesessen bin, am Bezirksgericht Bülach, ist es eigentlich nur noch darum gegangen, zu überprüfen, sind die beiden Frauen wirklich geständig. Also, das hat das Gericht mal hören. Es hat beide Frauen gefragt, geben sie das zu, was da ihnen in der Anklageschrift vorgeworfen wird. Und die beiden Frauen haben das klipp und klar zugesagt. Sie haben sehr knapp geantwortet. Das ist alles übrigens über eine Dolmetscherin gelaufen. Sie können nicht Deutsch, aber sie haben das eigentlich ziemlich schnörkellos zugegeben, dass sie den 94-jährigen Mann um 150'000 Franken erleichtert haben und dass sie ihm Lügengeschichten aufgetischt haben. Das haben sie im Gerichtssaal klar geäussert.
Also das heisst, sie sind geständig, ein abgekürztes Verfahren, Das heisst, sie sind auch verurteilt worden, gehe ich jetzt davon aus?
Ja, sie sind, wie das der Staatsanwalt vorgeschlagen hat, wegen gewerbsmäßigem Betrug beide verurteilt worden und beide zu teilbedingten Freiheitsstrafen. Die jüngere Frau, die ist öfters gewesen beim hochbetagten Mann, die ist ein bisschen strenger bestraft worden, die hat 18 Monate teilbedingt bekommen. Die ältere, leicht ältere Frau ist ein bisschen weniger häufig gegangen. Die hat 15 Monate bekommen. Und von diesen Strafen haben sie nur ein paar Monate müssen absitzen. Das ist im Zeitpunkt des Prozesses, haben sie das alles schon erstanden gehabt. Es war wie klar gewesen, sie kommen aus dem Gefängnis raus. Aber sie sind keine Minute in Freiheit gewesen in der Schweiz, weil sie haben beide natürlich auch noch eine Landesverweisung kassiert. Das heisst, sie kommen dann aus dem Gefängnis direkt in Ausschaffungshaft und werden dann nach Rumänien ausgeschafft. Sie sind auch in Begleitung von zwei Polizisten ans Gericht geführt worden. Sie sind nicht in Freiheit gewesen und sind dann mit den Polizisten wieder zurück ins Gefängnis, wo sie dann eigentlich direkt in eine andere Anstalt überführt werden, damit man sie aus dem Land raus begleiten kann.
Mhm. Also sie haben eigentlich zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung ihre Strafe schon abgesessen und sind dann einfach noch
jetzt im Land verwiesen worden. Jetzt ist es darum gegangen, dass sie die Schweiz müssen verlassen. Sie haben beide eine Landesverweisung von 7 Jahren bekommen.
Ja. Von so Betrügereien, gerade an Senioren, hört man ja immer wieder, von so Enkeltrickbetrug oder sonstigen Trickbetrug, kommt das dann auch häufig vor?
Ja, leider sehr oft. Das hat mich wirklich schockiert. Und ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem Fall, weil ich ihn wirklich auch außerordentlich schlimm gefunden habe, Kontakt aufgenommen mit der Fachstelle von der Kantonspolizei Zürich. Die haben extra eine Abteilung installiert, um sich mit so Delikts oder Kriminalitätsformen auseinanderzusetzen, wo gezielt Seniorinnen und Senioren ins Visier genommen werden. Und es ist wirklich erschreckend, was für Methoden da angewendet werden und wie alte Menschen oft wirklich fast bis auf den letzten Rappen betrogen werden.
So jetzt auch in dem Fall, bei dem Mann. Also er hat ja immer weitergegeben. Das hat nicht aufgehört.
Nein, das hat bei dem Mann, dass die ganze Beziehung, also zwischen ihm und diesen beiden Betrügerinnen, die hat 1,5 Jahre gedauert. Und in diesen 1,5 Jahren hat er immer wieder Geld gezahlt. Das heisst, er muss derart überzeugt gewesen sein, erstens, dass er da wie zwei neue gute Freundinnen getroffen haben, die ihn gerne haben, und dass die in so einer grossen Not ist, dass er aus Empathie zu diesen beiden Frauen und aus einer Grossherzigkeit und Gutmütigkeit immer wieder Geld zahlt. Er hat denen ihre vorgegaukelten Notgeschichten, er hat das einfach geglaubt und hat ihnen Geld gegeben und hat sich immer wieder gefreut, wenn sie gekommen sind, wenn sie wieder vorbeikommen sind. Ich denke, das ist auch Ausdruck von einer grossen Einsamkeit und das ist halt ein Phänomen oder ein Problem, wo sehr viele Menschen in der Schweiz haben. Also nicht nur Betagte und Hochbetagte, viele Menschen, aber hochbetagte Menschen sind dann einfach weniger widerstandsfähig. Oder ich glaube, es ist ja
sehr... Hat auch niemand im Umfeld, der ihn kann warnen oder sagen,
zu wenig Leute. Oder, was man nicht vergessen darf, es ist ja sehr viel Scham im Spiel, wenn es um so Betrügereien geht. Also, wer von uns wagt das, im nächsten Umfeld schon zu sagen, dass man so viel Geld zahlt an Fremde und dass man vielleicht doch den Verdacht hat, das könnte sich um eine Betrügerei handeln. Ich meine, da schämen sich die meisten und reden auch darum nicht drüber.
Auch nicht mit der Polizei, nehme ich auch. Oder wie erleben das die in dieser Fachstelle?
Ja, das ist für sie ein grosses Problem. Sie wissen, dass sehr wenige Seniorinnen und Senioren den Schritt überhaupt wagen. Und für das, dass du zur Polizei gehst, musst du ja auch ein Bewusstsein haben, dass du vielleicht Opfer geworden bist von einer Betrügerei. Das hat der 94-jährige Mann bis am Schluss nicht gehabt. Er war bis am Schluss davon überzeugt gewesen, dass er nicht ausgenommen worden ist. Also das weiss die Fachstelle von der Kantonspolizei und was sie macht. Darum ist, dass sie probiert, so viele Aufklärungskampagnen wie nur möglich zu betreiben. Sie gehen in Seniorenheim, sie gehen in die Pflegeeinrichtungen. Sie wollen aber auch jüngere Leute ansprechen, Angehörige. Also, dass wir, wenn wir in Kontakt sind mit hochbetagten Menschen, dass wir auch sensibilisiert sind und aufmerksam sind, wenn da plötzlich Geld verschwindet oder wenn jemand erzählt von neuen Bekanntschaften, dass auch wir jetzt als noch jüngere Menschen aufpassen und nachfragen und ja, einfach uns bewusst sind, dass das vorkommt. Und es gibt als Journalistin hat es zum Teil Phasen gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jeden zweiten Tag von irgendeiner Polizei in der Schweiz eine Pressemitteilung bekommen, dass man wieder so Enkeltrick-Betrüger oder andere Betrüger gefasst hat. Und da geht es immer um Zehntausende von Franken. Und ich bin schockiert über das Ausmaß von diesen Betrügereien und wie oft dass das gelingt und wie lang.
Ich sehe momentan einmal auch so eine Präventionskampagne auf dem Arbeitsweg, so Plakate, die warnen vor falscher Polizei, die anruft zum Beispiel. Was gibt es denn so für Spielformen von so Trickbetrügereien?
Ja, die Methoden sind wirklich perfid. Also ich war auch schockiert, als ich mit der Fachstellenleiterin geredet habe im Zusammenhang mit dem Prozess. Sie haben mir zum Beispiel erzählt, es gibt auch eine Form, das nennen sie Supportbetrug. Da rufen Menschen an und geben sich als Computer- oder IT-Supporter aus und sagen, ja, haben Sie da Probleme mit Ihrem Telefon oder mit Ihrem Computer? Wir kommen vorbei und helfen oder tun Sie uns Geld überweisen, wir können das Problem lösen. Und ich meine, ich kenne fast keine ältere Person, die nicht überfordert ist mit der neuen IT-Technik. Ah, ich gehöre übrigens auch dazu. Also ich wäre auch ein potenzielles Opfer für Supportbetrug. Das ist so eine Masche, wo gezielt ältere Menschen angesprochen wird. Dann eben der klassische Enkeltrick-Betrug. Also das läuft so, dass entweder jemand anruft oder wirklich auch an der Tür unten läutet und sagt, hallo, kannst du dich erinnern, ich bin dein lang nicht gesehener Enkel, Nichte und so, ich bin wieder da, wie geht's? Das ist schon so schön, dich zu sehen. Und dann lädt man die Person rein und lädt sich auf ein Gespräch ein.
Ist überrumpelt.
Ja, und ist vielleicht auch ein bisschen einsam und freut sich, dass da jemand vorbeikommt und Zeit hat zum Reden und sogar noch jemand aus der Familie, so schön und endlich trifft man sich wieder. Und dann gibt es dann wirklich nicht minder perfide Betrug. Und das kommt unglaublich oft vor, dass jemand anruft und sagt, grüezi, ich bin von der Stadtpolizei XY. Wir haben da Einbrecher gefasst und wir wissen darum, dass ihre Wohnung im Visier ist von einer Einbrecherbande. Ihr Geld und ihr Schmuck ist nicht mehr sicher in ihrer Wohnung. Ich komme jetzt bei Ihnen vorbei. Bringen Sie mir das. Wir tun das auf dem Polizeiposten. Tun wir das aufbewahren, dann ist es sicher. Und du lachst jetzt. Hast du gemerkt, aber das funktioniert. Und die Leute verschrecken. Da läutet jemand an und sagt, ich bin Polizistin Meier und sie sind in Gefahr und ihr Geld ist in Gefahr. Und das funktioniert leider immer noch. Das
ist unglaublich perfid.
Ja, es ist perfid und die Leute, also die Betrügerinnen und Betrüger, die laufen dann am Schluss mit Zehntausenden von Franken und wertvollem Schmuck davon. Und wenn sie dann Fälle, ich weiß nicht, ob es wenig sind oder viel, ich befürchte, ein bisschen sind die wenigsten Fälle, wenn die betroffenen Leute doch merken, irgendetwas kommt mir komisch vor und stimmt das wirklich und die Polizei informiert, dann sagt die Polizei, jetzt machen sie die Übergabe, wie die Person am Telefon das vorgeschlagen hat, und dann wartet sie einfach draußen und können dann quasi die Täterinnen und Täter in flagranti verwischen. Also beide Geld übernommen. Das ist dann auch noch wichtig im Strafverfahren. Dann hat man wirklich die hieb- und stichfesten Beweise und dann kann man die Täterinnen auch überführen. In der Regel sind es wirklich Banden, so kleinere oder größere Banden, weil das muss ja Arbeitsteilung organisieren, so eine Betrugsmasche.
Aber doch, es ist ein Delikt, das schambeladen ist. Wir haben es vorher besprochen, die Leute trauen es sich vielleicht gar nicht erst, um bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Aber was soll man denn machen, wenn das wirklich passiert? Wenn jetzt so jemand anruft am Telefon, was ist die richtige Reaktion?
Also wenn ich jetzt Opfer bin von einem Enkeltrickbetrüger, hey, ich sage, was ich den alten Menschen in meinem Umfeld sage, ist immer, wenn jemand anruft, den ich nicht kenne, aufhängen.
Ja.
kommentarlos, wortlos aufhängen. Und, aber ich weiss, wie schwierig das ist. Also die alten Menschen, die ich kenne, die haben den Reflex, das Telefon läutet, es will jemand etwas von mir, es könnte wichtig sein. Es ist schwierig, oft aufzuhängen. Weil eben, es könnte sich ja um etwas Weniges handeln. Aber das, ich denke, das ist der wichtigste Rat, den man geben kann. Telefonanrufe von unbekannten Personen einfach aufhängen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja ganz viele legale, ja, für uns Schlusszeichen, legale, so ein bisschen Überrumpelungsversuche per Telefon. Wo
das Telefonmarketing.
Ja, ich meine, die Versicherungsvertreter, die anrufen, eine Weinhändlerin, die anrufen, das finde ich auch unmöglich. Und ich kenne so viele alte Menschen in meinem Umfeld, die haben dann oft am Telefon eine Kiste Wein bestellt oder eine Wärmedecke bestellt. Und das finde ich auch, das ist gefährlich, das mag jetzt noch nicht kriminell sein und keine Betrugsmasche. Und ich denke, wir müssen mit allen älteren Leuten, die wir kennen, in unserem Umfeld einfach darüber reden, einfach das Thema ansprechen. Ich glaube, mit dem haben wir schon sehr viel erreicht.
Also aufhängen, darüber reden, Prävention. Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast und für die Tipps, Brigitte.
Danke dir für das Gespräch, Boas. Und nicht vergessen, auch wir zwei werden älter.
Das stimmt. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie uns live möchten, zuhören und zuschauen bei einer Podcast-Aufzeichnung, dann haben Sie die Möglichkeit. Schon bald, am 15. April, findet so ein Anlass statt. Alle Informationen dazu sind ebenfalls verlinkt im Episodenbeschrieb. Abonnieren Sie doch den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Danke vielmals. Und falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Ich würde mich freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.